InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Willkommen zur 109. Folge des InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind eigentlich alle zu dritt, heute zu zweit, aber wir sind klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Und zwar sind das heute Till Koch. Hallöchen.
Hallo.
Und ich, Annette Hennigs, und Grüße gehen raus an Elena, die heute nicht dabei ist. Und wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Und gerne lasst uns auch eine Bewertung da auf den üblichen Portalen. Am allerliebsten natürlich eine gute, aber wir sind auch offen für konstruktive Kritik. Und wir wollten heute noch mal kurz vor der Sommerpause sozusagen, denn wie unsere Bundesregierung machen wir dann auch eine kleine Sommerpause, ein bisschen vom KIT berichten, und zwar dem Kongress für Infektiologie und Tropenmedizin, der jetzt letzte Woche in Köln war, von Mittwoch bis Samstag, auf dem Till und ich und viele andere natürlich auch waren. Und wir haben so ein bisschen nach, muss man sagen, subjektiven Gesichtspunkten und vielleicht auch das, wo wir Zeit hatten, uns das anzugucken, ein paar Sachen mitgebracht, die wir gerne noch mit euch teilen würden.
Genau, rein subjektiv das, was wir am besten fanden und oder wo wir anwesend waren. Und, aber nee, wir können ja sonst auch vielleicht noch mal kurz beschreiben, wie es so war, weil ich fand so richtig eine richtig nette Konferenz.
Super, ja.
Für mich ist ja immer so cool, weil diese Konferenzen, die finden ja in Deutschland nicht so häufig statt, wo sowohl die infektiologische Community zusammenkommt, aber auch die tropenmedizinische Community. Das überschneidet sich ja in manchen Personen, aber sozusagen in der Regel ist es ja doch ein bisschen separat, ne? Und Leute, die so Tropenmedizin machen, sind dann oft nicht auf infektiologischen Stationen und andersrum. Und das ist aber einer der seltenen Kongresse in Deutschland, wo das so zusammenkommt. Und das ist echt total nett, ne? Und ich hatte so das Gefühl, zumindest die TropenmedizinerInnen, die ich kenne, waren alle da. Und auch alle InfektiologInnen, die ich kenne, waren auch alle da.
Also. Ja, das stimmt. Also es war echt ein riesen Hallo. Und man muss sagen, die Pädiater waren ja auch da, ne? Die DGPI ist ja auch beteiligt sozusagen. Also die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Und es war wirklich total nett. War mitten in Köln bei gefühlten 125 Grad und Sturzregen zwischendurch. Ja. Und es war, also finde ich, auch ein super Programm, ne? Also von Artificial Intelligence über Berichten auch aus afrikanischen Ländern. Wir hatten Gäste aus Australien zugeschaltet, ganz viel auch deutsche Forscher und Forscherinnen, die ihre Ergebnisse vorgestellt hatten in so Posterkurzvorträgen, tolle Keynote-Speaker. Also es war wirklich für jeden was dabei, fand ich. Und es waren auch häufig so Parallel-Sessions, wo man sich dann irgendwie hätte entscheiden oder wo man sich entscheiden musste. Und insofern, wie gesagt, das ist jetzt hier die subjektive Wahrnehmung, was man geschafft hat.
War nicht ganz leicht, fand ich da immer. Die Auswahl
fand ich auch.
Zumal auch, man hat sich so bei den größeren Konferenzen, ne, weil die Konferenz ist nicht so groß quantitativ, jetzt einige hundert Leute, aber bei den größeren Konferenzen, jetzt so ESCMID und so, hat man sich schon fast so dran gewöhnt, sag ich mal, dass alle Vorträge aufgezeichnet sind und man hinterher angucken kann. Das ist aber natürlich ein riesiger technischer Aufwand, super teuer und so weiter. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man das jetzt nicht bei jeder Konferenz machen kann. Und bei mir zumindest habe ich beobachtet, dass es dazu geführt hat, dass ich irgendwie mehr aufgepasst habe bei den Vorträgen. Ich dachte, das wird jetzt einmal, das Slide wird einmal gezeigt, der Satz wird einmal gesagt und danach kann man
es. Und dann ist es weg.
Ja, genau, dann ist es weg.
Ja, klar. Ja, das stimmt. Ja. Nee, es war echt cool. Genau.
Ja. Ja, super. Ja, willst du vielleicht mal anfangen und dann machen wir so hin und her? Oder wie wollen wir es machen?
Genau. Ja, können wir doch machen. Das finde ich doch gut. Also ich muss sagen, mein fast Lieblingsvortrag hatte gar nicht so viel mit klinischer Infektiologie an sich zu tun, sondern kam aus so einer Session, die hieß Pandemie lernen für das nächste Mal. Und da haben, unter anderem hat da Sandra Ziesek einen Vortrag gehalten über der hieß Fakten und postfaktische Umdeutungen. Und das war, muss man sagen, zum einen ein ganz, ganz toller Vortrag, der wirklich einem nochmal so bewusst gemacht hat, was diese Pandemie auch mit der Gesellschaft eigentlich gemacht hat, ne? Also sie fing damit an zu sagen, so wie wird eigentlich über die Pandemie geredet, jetzt 6 Jahre später, und es ist immer die gleichen Sätze, ne? Ach, war doch nur eine Grippe, die Maßnahmen waren wirkungslos, die Intensivstationen waren doch ganz leer, und das entspricht natürlich überhaupt nicht den Fakten, die ja ganz andere sind. Aber das sind so die Dinge, die so, ja, die so jetzt das Narrativ jetzt so bestimmen, die in Erinnerung bleiben, ne? Dass man einfach sozusagen immer noch so über diese Fakten, die ganz anders sind, diskutiert. Also so eine Art postfaktische Umdeutung der Situation, wie sie damals war. Denn natürlich waren die Intensivstationen nicht leer und natürlich ist es nicht eine Grippe. Und also das fand ich total spannend. Und sie hat sich dann so ein bisschen überlegt, wie kam es dazu und wieso ist das so hartnäckig, wieso hält sich das einfach so hartnäckig? Und dann hat sie so ein schönes Bild gemacht, so die Kette der Umdeutung, dass Fakten sind natürlich da, die werden dann aus unterschiedlichen Richtungen und auch persönlichen Erfahrungen in irgendeiner Art interpretiert. Jeder hat natürlich auch eine andere Wahrnehmung, jeder hat irgendwie andere Erfahrungswerte, die da eingebracht werden. Und daraus entwickelt sich dann so ein eigenes Narrativ. Na, also ich habe das, muss man sagen, an mir selber auch so ein bisschen beobachtet, dass dann, man ist dann immer zur Arbeit gegangen und hat irgendwie... Zum Thema Arbeit muss ich kurz den Krankenwagen vorbeifahren lassen. Man hat natürlich gesehen, die Stationen sind voll. Es sind viele irgendwie junge Leute auf die Intensivstation auch gegangen, ganz am Anfang, die wirklich schwer, schwer krank waren. Und dann hatte ich natürlich auch so ein Gefühl von, oh Mann, und jetzt treffen sich da immer noch Leute und sind irgendwie zusammengekommen, ne? Und das fand ich in einem anderen Vortrag auch ganz interessant, so diese historische, wie Pandemien historisch interpretiert werden, dass man immer so einen Schuldigen irgendwie sucht, ne? Wer ist jetzt schuld? Ja, sind jetzt ja, die ja, schuld, die ja. sich irgendwie trotzdem noch ins Restaurant gehen oder draußen treffen oder so. Also fand ich ganz interessant. Also sozusagen daraus wird eine Interpretation, also durch so eine Interpretation entsteht dann so ein Narrativ, ne? So, ach, die Ungeimpften haben es irgendwie versaut, weil die Pandemie weitergelaufen sind, oder die Impfungen haben irgendwie alle krank gemacht. Das wird dann auch so zu einer eigenen Identität und daraus wird dann Politik. Und das da so wird dann dieses Narrativ unterhalten. Und ich glaube natürlich auch viel sozusagen der Aufschwung einiger Parteien am Rande oder außerhalb des Randes der Demokratie, haben natürlich auch dann solche Fakten und Umdeutungen als Narrativ für sich entdeckt und beansprucht und daraus so ein bisschen auch ihre politische Identität gemacht. Also das fand ich total interessant. Ich kann es leider nicht so toll wiedergeben wie Sandra Cizek. Also wer irgendwo noch mal diesen Vortrag von ihr zu sehen kriegen kann, der sollte da unbedingt hingehen. Und dann hat sie noch mal auch sozusagen überlegt, wie entstehen diese Umdeutungen oder was sind die Mechanismen, wie etwas umgedeutet wirkt? Was sind da für Bias vielleicht auch? Was spielen da für eine Rolle? Weil man natürlich auch diese Biases quasi antizipieren muss, auch für die nächste Pandemie, über die ja kommen wird. Da sind wir uns ja irgendwie alle einig. Ne? Und das eine ist natürlich dieses Hindsight-Bias, ne? Das wusste man doch damals schon. Und natürlich ist das nicht so, weil man natürlich das Wissen und die Fakten immer nur zu dem Zeitpunkt beurteilen kann, wo sie dann auch da sind, ne? Und jetzt im Nachhinein zu sagen, guck mal, ja, der hat gesagt, wir müssen alle Schulen zumachen, das war doch totaler Schwachsinn. Das war vielleicht damals zu dem Zeitpunkt, wo diese Entscheidungen getroffen worden sind, aufgrund der damaligen Fakten, vielleicht die richtige Entscheidung, weiß man nicht. Da kommt dann auch wieder Interpretation dazu, ne? Also das sozusagen, aber dieses hinterher ist man immer schlauer.
Das ist dann nachvollziehbar, ja.
Genau, dann natürlich auch sowas wie Outcome-Bias, ne? Dass sozusagen die Ergebnisse mit der Qualität der Entscheidung verwechselt werden. Also sozusagen, wenn das Ergebnis ist, die Welle ist jetzt abgeflacht und es ist irgendwie alles gar nicht so schlimm, dann wird sozusagen in diesem Outcome-Bias wird dann die Entscheidung, die vielleicht dazu geführt hat, dass es gar nicht so schlimm ist, damit einbezogen, dass man sagt, man hätte doch gar nicht das so machen müssen, weil es ist ja gar nicht so schlimm geworden.
Ist ja nicht so schlimm geworden.
Wobei
ne?
natürlich die Kausalität irgendwie eine andere ist. Ne? Und das natürlich, und das ist ja so ein ganz großer Klassiker, dass man so Cherry-Picking macht, ne? So Einzelbeobachtungen. Nur in Schweden war es gar nicht so schlimm. Oder man nimmt sich so einzelne Studien oder vielleicht auch nur einzelne Ergebnisse von Studien raus und stellt das dann so gegen die Gesamtevidenz, ne? Das ist ja auch so der so Impfgegner-Argumentationsketten, ne? Der eine Fall. Ja. Und das ist natürlich, und das fand ich auch ganz spannend, weil das natürlich total wichtig ist, genau diese Dinge eben dann auch für Kommunikation und auch im Rahmen von Pandemic Preparedness muss man natürlich das ganz hoch aufhängen, dass man so etwas vorgreift und dass man natürlich auch erklärt, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft. Und Wissenschaft funktioniert ja durch immer wieder in Frage stellen von Ergebnissen, von Entscheidungsprozessen und natürlich auch Revidierung von Ergebnissen, wenn neue Daten kommen. Und das sagte sie auch, die Kommunikation war einfach nicht gut, ne? Und also das fand ich tatsächlich, ich kann es wahrscheinlich jetzt nicht so toll wiedergeben wie Sie, aber das fand ich einen sehr, sehr guten Vortrag. Fand ich sowieso in dem, auf dem Kit, muss man sagen, es gab ja auch noch so einen Historiker, der auch nochmal so die Pandemie eingeordnet hat in andere Pandemien, so Pest und auch spanische Grippe, dass irgendwie immer sozusagen gleiche Muster passieren, wie so eine Pandemie interpretiert wird, was für Schlüsse draus gezogen werden. Also das ist schon sehr interessant und ich bin mal gespannt. Also wir machen ja Wissenschaftskommunikation, aber das ist, glaube ich, was, wo die wissenschaftliche Community noch viel aktiver werden muss, Sachen und Fakten verständlich zu kommunizieren, dass sie auch wirklich da ankommen, wo sie hin müssen, damit eben dieses Misstrauen wieder aufgebrochen wird, was ja echt entstanden ist. Ja.
Das fand ich echt toll. Ich fand eine Sache voll spannend, die du jetzt angesprochen hast, dass man das sozusagen auch die Gesellschaft vielleicht ja auch während der Covid-Pandemie so ein bisschen erst gelernt hat, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, ne? Und wie dieses Hypothesen generieren und dann auch wieder verwerfen, dass das sozusagen auch dazugehört oder dass man sich uneinig ist, solche Dinge. Und ich habe das Gefühl, dass das ja auch ein Lernprozess eigentlich innerhalb der Gesellschaft war. Also wenn man jetzt optimistisch ist, könnte man auch sagen, dass man das, weil die Gesellschaft quasi so, manche haben ja gesagt, einen Einblick in den Maschinenraum der Wissenschaft bekommen hat, also wie das sozusagen vor sich geht, das war ja vorher nicht so breit diskutiert worden, dass das natürlich was ist, was eine Gesellschaft vielleicht auch auf so eine nächste Herausforderung noch mal ein bisschen mehr vorbereitet. Ne? Aber, aber ich glaube, was so ein bisschen vielleicht gegen die positive Wendung spricht, ist eben diese krasse Instrumentalisierung, ja vor allem von rechten Parteien eigentlich davon, die ja eigentlich, glaube ich, einfach gemerkt haben, so ein bisschen, dass jetzt eher zufällig durch das Thema man voll sich die Leute auf seine Seite ziehen konnte eigentlich.
Ja, also ich glaube, das ist der die einfachste Lösung für komplexe Probleme anbietet, ob sie jetzt irgendwie stimmt oder nicht. Damit ist natürlich, also Polemik war natürlich immer schon ein sehr wirkungsvolles politisches Mittel, ne? Also insofern, und das ist natürlich, es überfordert, glaube ich, auch ganz viele. Also ich habe es ja auch gemerkt auf diesem Kongress, es gab Vorträge, da habe ich wirklich einfach kein Wort verstanden, also, und das ist natürlich, trotzdem tolle Sachen, die da gemacht werden, aber das ist, ich glaube, genauso wichtig ist dann einfach das Tolle, was man macht oder auch vielleicht die Schwierigkeiten, die man hat, so zu kommunizieren, dass das dann auch überall ankommt, ne? Also, das ist, glaube ich, wirklich eine hohe Kunst. Das war auf jeden Fall, fand ich aber wirklich toll. Also
das war dein Highlight.
Super. Okay. Das war echt eins meiner Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich, wirklich toll. Ja.
Cool.
Fand ich gut.
Super.
Ja. Und ich mache mal weiter mit meinem zweiten Highlight. Das geht ein bisschen schneller, aber da muss ich nochmal sagen, Shoutout an den Kollegen Thomas Brehm vom UKE. Es gab nämlich auch eine Kategorie Klug entscheiden. Das kennen vielleicht viele. Das ist ja eine Initiative. Ich glaube, die kam initial von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, meine ich.
So
Klug entscheiden Empfehlungen, sowas wie wir behandeln keine asymptomatische Bakterie oder eine Bronchitis muss nicht mit Antibiotika behandelt werden. Und da gibt es so aus verschiedenen Fachgebieten der Inneren Medizin und auch aus der Infektiologie. Und Thomas hat einen Vorschlag eingereicht, den fand ich einfach so mega. Und zwar hieß der Vorschlag, Interferon-Gamma-Release-Assays sollten weder zur Bestätigung noch zum Ausschluss einer aktiven Tuberkulose genutzt werden. Und das können wir, glaube ich, alle inhaltlich 100% unterschreiben. Er hat dann nochmal die Daten tatsächlich vorgestellt von den beiden Interferon-Gamma-Release-Assays, die es gibt. Der eine heißt TB Gold Plus und der andere ist der Quantiferon-Test, den wir so kennen. Und da muss man sagen, ist tatsächlich die Sensitivität so zwischen 70% und 80% und die Spezifität so zwischen 60% und 80%. Und damit unterschreiten sozusagen beide Tests eigentlich Goldstandards für Diagnoseverfahren. Und das ist einfach, auch in der klinischen Praxis muss man sagen, ist das einfach ein Test, der hat, wenn jemand Verdacht auf eine Tuberkulose hat, nichts verloren. Und er hat dann noch ein Zitat von Victoria Allen und James Galloway am Ende zitiert, das heißt, using an IGRA to diagnose active TB is rather like using a pregnancy test to determine gestational age, technically related, but the wrong tool for the purpose. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ne? Das ist halt ist einfach ein schlechter Test. Das ist das Beste, was wir haben für latente TB. Das ist aber auch die einzige Indikationsstellung. Also das fand ich so einen schönen No-Brainer, aber also cool, ja. Richtig.
Ja. Ich weiß nicht, wie du es in der klinischen Praxis hast, aber verwirrenderweise macht man es ja irgendwie trotzdem immer bei Leuten, bei denen man nach einer aktiven Tuberkulose guckt, jetzt mal so unter uns gesagt, oder? Also nee. Ja, ich habe es so beigebracht bekommen, aber ich weiß, eigentlich muss man es nicht machen natürlich, genau, ja, sondern, genau. Aber irgendwie macht man es trotzdem mit.
Warum ja, und also, ja, und ich, also ich finde, es wird viel einfach natürlich auch. Also ich kriege immer auch mal wieder Anfragen, ne, wir haben jetzt hier einen positiven Quantiferon-Test oder einen negativen, dann hat der ja keine TB und so. Und da muss man halt einfach wirklich immer sagen, also weder das eine noch das andere ist hilfreich, ne? Also insofern, ja, also fand ich super. Fand ich super.
Ja,
super.
Ja, das ist doch gut.
Ja.
Ja, soll ich mal weitermachen mit dem ersten?
Mach mal weiter. Ja, ja.
Genau, ich habe gleich am Mittwoch, das war glaube ich der 17.06., habe ich so einen Vortrag gehört von der Corinna Pietsch, die kommt aus Leipzig und hat was über Westnil-Virus einen Vortrag gehalten. Also hat generell ihr Vortrag hieß, gekommen um zu bleiben, aktuelle Relevanz des Westnil-Virus und andere Arbovirosen.
Ah, ja.
Genau, also da ging es, jetzt hat so ein bisschen, also hat schon sehr fokussiert, weil sie glaube ich dazu hauptsächlich auch oder viel forscht zu Westnil-Virus, aber hat so ein bisschen auch den Blick geweitet nochmal über andere Arbovirosen und hatte so ein total tolles Slide. Ich hoffe, dass ich das auch bei uns irgendwie hochladen kann, wo so, also genau, Arboviren, vielleicht nochmal als Einführung, sind ja die vektorübertragenden Viruserkrankungen beim Menschen. Und also Arbo sind die Vektoren. Und da hat sie so verschiedene in Deutschland vorkommende Vektoren aufgezählt und hatte die so quasi gruppiert mit den dazugehörigen Virusfamilien. Also zum Beispiel Stechmücken, Zecken, Sandmücken und Gnitzen. Das waren so die vier gängigen Vektoren, sag ich mal. Gnitzen finde ich besonders gut. Das sind, glaube ich, diese ganz kleinen, fiesen Viecher, die so, naja, auch
durch den Fliegengitter durchkommen. Hört sich auf jeden Fall schon fies an, ja.
Genau, ich glaube, einige kennen sie. Naja, und dass insgesamt über 500 Arboviren beschrieben sind, 150 davon mit Erkrankungen bei Menschen assoziiert und dass natürlich auch in Europa das einfach zunehmend ein Problem ist. Und Westnil-Virus, ich glaube, wir haben jetzt noch nie so eine eigene Folge darüber gemacht, aber nee. Das ist ja... Genau, ist eigentlich auch total spannend, weil das so einen relativ komplexen Wirtzyklus auch hat. Da geht es zum einen um Säugetiere, da vor allem auch um Pferde, aber auch um verschiedene andere Säugetiere, in denen das persistieren kann. Und dann auch um Vögel und zwischen denen, also sozusagen Säugetiere, sprich Mensch und Pferden auf der einen Seite und Vögeln, sind die Moskitos eben wichtig und tragen es hin und her. Und die Vögel sind vor allem wichtig für die Ausbreitung, weil es dann vom afrikanischen Kontinent sich zunehmend auf Europa ausgebreitet hat. Und genau, die Klinik ist bei den allermeisten Leuten haben eigentlich gar keine Symptome, so 80%, das ist wie so eine Pyramide, 80% sind eigentlich asymptomatisch, das ist die große Basis. Und dann über nur 20% kriegen überhaupt Symptome, das ist dann relativ unspezifisch bei den allermeisten. Und nur unter 1% kriegt dann eben das gefürchtete Westnil neuroinvasive Erkrankung und das kann dann mit so meningitischen, enzephalitischen oder dieses AFP, also Acute Flaccid Paralysis, also so akute schlaffe Lähmung einhergehen und das ist eben sozusagen sehr gefürchtet. Und sie hatte in ihrem Vortrag ein bisschen länger darüber, also sozusagen Forschungsergebnisse und Überlegungen dazu präsentiert zu der Epidemiologie, weil man hat auch gesehen, insgesamt nehmen die Fälle in Tieren, die man so oder die das Vorkommen in Tieren nimmt auf jeden Fall zu, aber beim Menschen spiegelt sich das nicht so ganz wieder in Deutschland und Europa oder anders gesagt, das tritt sehr sporadisch auf. Also es gab dann Jahre, in denen mehrere Fälle in Deutschland aufgetreten sind und dann gab es aber auch viele Jahre, in denen gar nichts aufgetreten ist. Und woran das genau liegt, da habe ich sie zu gefragt und das können wir uns jetzt gerade mal in diesem O-Ton anhören.
Ja, genau. Eine Infektionserkrankung unter den Arbovirosen, die uns ja immer sehr interessiert als Klinikerinnen und Kliniker, ist das Westnilfieber. Wie ist denn da die Situation in Deutschland? Und gibt es schon eine Erklärung dafür, warum wir das immer nur so sporadisch sehen, also in manchen Jahren ein paar Fälle, in anderen nicht?
Ja, das ist eine super Frage. Also Westnil ist tatsächlich eine Erkrankung, die wir insgesamt zunehmend häufig sehen. Wir können uns selber noch nicht so ganz gut erklären, warum wir manche Jahre haben, wo wir extrem viele Fälle sehen und im nächsten eher wieder wenig. Wir können es noch nicht richtig vorhersagen, aber in der Tendenz ist es weiter zunehmend.
Und welche Rolle spielen denn eigentlich die Vektoren, also die verschiedenen Mücken? Durch welche Mücken wird es überhaupt übertragen? Und weiß man da, was sozusagen diese Vektoren für einen Einfluss auf die Erkrankungsinzidenz hat in Deutschland?
Also bei Westnilviren ist ja die Besonderheit, dass es unsere ganz normale Hausmücke kann, die wir alle so leidig kennen. Und diese Mücken haben wir in allen Regionen in Deutschland eigentlich vorhanden und deshalb kann überall Vestnil prinzipiell übertragen werden. Es gibt aber dann doch lokale Mückenpopulationen, wo diese Viren eben drin sind und da bleiben sie auch ortsständig dann tatsächlich vorhanden. Die Mücken fliegen nicht weit, aber sie geben dann diese Viren an ihre Kinder quasi weiter über die Eier und somit bleibt dann eben das Virus lokal über Jahre vorhanden.
Ja. Und es ist ja insgesamt noch sehr selten, vielleicht auch, weil wenige Leute dran denken, diese Erkrankung überhaupt auszuschließen. Bei wem sollte man denn am besten dran denken?
Wir wissen gar nicht, ob es so selten ist. Die wenigsten werden schwer krank. Unter 1% werden richtig schwer krank. Und so verpassen wir wahrscheinlich wahnsinnig viele. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. Spätestens, wenn es in Richtung von neurologischen Symptomen geht, muss man natürlich daran denken. Ansonsten kann auch schon Fieber, Hautausschlag, Durchfall etc. ein Hinweis auf Vestnil sein in den Sommer- und Herbstmonaten hier in Deutschland.
Das ist doch eine klare Saisonalität, ne? Und Sie hatten, glaube ich, auch gezeigt, eher zum Ende des Sommers hin eigentlich.
Tatsächlich, eher so ab Juli bis, sag ich mal, bis späten September rein.
Okay, super. Vielen Dank.
Gerne.
Genau, und dann hat sie, was die Epidemiologie angeht, eben noch so ein bisschen reingezoomt in dem Rest des Vortrags und hat dann zum Beispiel, ich hatte schon gesagt, sie kommt aus Leipzig, hatte über 9 so autochthone Vestnilfieber-Infektionen in Leipzig geredet, die im Jahr 2020 da aufgetreten sind. Das war eben so ein Jahr, in dem dann sozusagen besonders viel zu detektieren waren und dass man es aber eigentlich auch noch nicht komplett verstanden hat, warum das ist. Man kann sich dem aber ein bisschen nähern, indem man eben die Mücken zum Beispiel weiter untersucht und da konnte man doch zeigen, dass da betroffene Mücken in relativ umschriebenen Gebieten vorrangig aktiv waren. Also sie hat eine Untersuchung in Berlin gezeigt, da waren dann sozusagen bestimmte Grünbereiche, wo die positiven Mücken nachgewiesen waren. Und in anderen weiten Teilen aber auch nicht. Also irgendwie ganz spannend, dass das so sehr kleinräumig, spezifisch irgendwie vorhanden war. Und generell aber in Zukunft sicherlich ein größeres Problem wird, ne?
Ja, also sicherlich auch mit anderen irgendwie vektorübertragenen Krankheiten. Ich weiß noch, es gab doch ein Quiz an dem Samstag noch, wo dann auch über Dengue noch gesprochen worden ist. Wo ist denn überall in Deutschland schon Dengue? Und da war ja Köln auch mit drei Orten. Also das ist natürlich was, klar, das wird uns beschäftigen, das stimmt. Ja, interessant.
Ja. Cool. Ja, cool. Was hast du als nächstes?
Genau, ja, ich habe natürlich als nächstes, ist keine Kit ohne Staph aureus. Oder kein Nick, also ist ja unser aller, also meins zumindest, Lieblingsbakterium. Und tatsächlich habe ich echt was Neues gelernt, muss ich jetzt mal gestehen. Und zwar war ich in der Session Blutstruminfektion, wo ich mir dachte, ach ja, cool, aber das, mal sehen, was die so erzählen, aber kenne ich ja auch viel schon und so, bin ich dann mal wieder so arrogant reingelatscht. Aber dann kam nämlich Philipp Mathé aus Freiburg und hat erzählt, und das ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen, dass es 2025 im Lancet eine Studie publiziert worden ist. Die habe ich mir auch nochmal angeguckt mit so ganz vielen Kollegen aus Spanien und dann aus Deutschland waren aber auch zum Beispiel Achim Karsch und Sigi Rieck beteiligt. Und die haben an einer großen Kohorte tatsächlich einmal geguckt, kann man denn vielleicht Staph aureus in so Phänotypen einteilen, die prognostische Aussagen machen können. Also kann man quasi, je nachdem, wo die Eintrittspforte ist, bestimmte andere Parameter, kann man da quasi Mortalität so ein bisschen vorhersagen, so in so phänotypische Klassen einteilen. Und tatsächlich haben die 3 relativ gut voneinander abgrenzbare Phänotypklassen gefunden, die dann auch noch mal in 2 anderen Kohorten validiert, A, B und C, und die jeweils noch mal in Subtyp A1 und A2 eingeteilt. Und diese ABC-Einteilung ist sozusagen basiert auf dem Port of Entry, wie sie es so schön genannt haben. Also A ist Haut- und Weichteil, B ist vaskuläre Katheter und 3 ist unbekannt. Nicht überraschend, über 50% unbekannt. Und die wurden dann noch mal eingeteilt in Gruppe 1 und 2. Und Gruppe 2 war jeweils mit höherer Mortalität vergesellschaftet. Und die unterschieden sich dann tatsächlich in Komorbiditäten, noch Laborwerten und MRSA versus nicht MRSA. Und tatsächlich ist es so, dass diese also zusammenfassend muss man sagen, dass die Mortalität so ungefähr bei 15% lag in den Gruppen und in den Untergruppe 2 jeweils mindestens doppelt so hoch, also 30-37%, sodass man sagen kann, diese A1, B1, C1 sind so eher so die Low-Risk-Kategorien und A2, B2, C2 sind eher so die High-Risk-Kategorien. Was jetzt noch geplant ist, ist tatsächlich zu gucken, was gibt's noch für patienteneigene Faktoren, die da vielleicht mit reinspielen. Und das fand ich aber tatsächlich sehr spannend, gerade gerade so auch im Hinblick auf, naja, wer profitiert vielleicht von Kombinationstherapie? Da haben sie nämlich dann noch andere Kohorten sich angeguckt und gesehen, dass diese Low-Risk-Kategorien, wenn man die sozusagen kombiniert mit Phosphomycin, also Staphylokokken-Medikament plus Phosphomycin, dass die eher mehr Nebenwirkungen haben und wenig Benefit und die High-Risk-Kategorien aber eher mehr Benefit und nicht so wenig Nebenwirkungen. Und ja, es gibt tatsächlich, gibt's jetzt auch diesen Calculator online, den kannte ich auch noch nicht, Fan Aureus Calculator heißt das, wo man dann so ein paar Patienten, also nicht Patientendaten, aber Patientencharakteristika eingibt und der dann sagt, naja, so mit 80%iger Wahrscheinlichkeit ist das Low Risk oder High Risk. Also finde ich, gerade wenn man so ein bisschen on the fence ist vielleicht, muss man den jetzt kombiniert behandeln oder nicht oder wie aggressiv bin ich jetzt, ist das vielleicht hilfreich. Also ich habe das in der klinischen Praxis jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber das war mir... Ja. Total neu.
Und cool, gucke ich auch mal mir an.
Ja, also genau.
Und
genau,
sag mal, aber da ging es schon auch um Kombinationstherapie ohne Fremdmaterial, ja? Also einfach bei Staphylococcus Blutschuhinfektion.
Genau. Das war jetzt tatsächlich, also ganz genau. Also es ging tatsächlich da eingeteilt in die Low und High und ich glaube, die waren wahrscheinlich dann mit und ohne Fremdmaterial in beiden Gruppen. Und was er noch gesagt hat, und das wollte ich eigentlich noch fragen, aber dann weiß ich auch nicht, dann stehe ich dann doch immer nicht auf, dass er gesagt hat, dass die Inzidenz an invasiven, also an wirklich auch mit vielen distanten Fozi und so Staphylokokkeninfektionen ansteigt in den letzten Jahren. Und da frage ich mich natürlich, ist das jetzt irgendwie Detection Bias, weil wir doch einfach viel mehr gucken? Also ich glaube schon, glaub ne? Also dass das jetzt wirklich ansteigt, denke ich
also
auch.
Also oder es wird zumindest auch ein guter, großer Anteil haben. Ne?
Ja. Ich denke auch.
Genau. Rauskriegen wird uns aus den Daten erstmal nicht. Ja.
Genau.
Ja, cool.
Nee, also das fand ich sehr interessant und aus der gleichen Session, und dann lasse ich dich auch noch, kam eine Kollegin nämlich, und die kam aus Australien, Catherine Gibney, die hat was über Group A Strep, also hat erst einen guten Überblick nochmal gegeben und dann, was ich auch interessant fand, nochmal die Daten gezeigt, also es ist ja so, dass man häufig quasi bei Sepsis oder auch Toxic Shock dann Clindamycin dazu gibt, sozusagen als Toxinbinder und als ein Antibiotikum, was auch auf statische Bakterien wirkt. Und da gibt es tatsächlich ein paar ganz gute Studien, die eigentlich zeigen, dass Linezolid nicht unterlegen ist. Also das kann man wahrscheinlich genauso gut machen, aber wie auch in allem, die Daten sind bescheiden bis nicht vorhanden. Und deswegen stellte sie jetzt vor, dass Strep Trial, also Streptococcal Adaptive Platform Trial, nach dem großen Erfolg von SNAP, wo ja übrigens während der Konferenz die beiden Paper veröffentlicht worden sind. Das fand ich auch sehr nett von denen. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Genau. Und da wird untersucht Backbone, Ceftriaxone versus Penicillin, Domäne 2, Clinda versus Linezolid versus gar nichts und Domäne 3, IV-Immunglobuline versus nix. Und das finde ich auch ganz spannend, weil das halt dann auch wirklich mal Evidenz generiert, wo ja jetzt bisher Eminenz regiert.
Ja, und vielleicht müssen wir noch ein Wort zu der Kontroverse Clinda versus Linezolid als Enzymhemmung sagen. Es gibt auch eine neue, ich habe letztens im anderen Podcast da nochmal drüber gehört. Ich glaube, das war Breakpoints, den würde ich auch nochmal verlinken, wo es auch nochmal sehr ausführlich darum ging, weil der Hintergrund ist ja, dass es in weiten Teilen der Welt relativ hohe Clindamycin-Resistenzrate bei Streptokokken gibt. Und das ist bei uns aber ja zum Glück nicht so. Deswegen sind wir uns ja relativ sicher, dass Clindamycin wahrscheinlich auch gut funktionieren wird. Ach so, genau, weil man geht nämlich schon davon aus, dass wenn eine Resistenz gegen Clindamycin bei den Streptokokken vorliegt, dass dann auch diese Proteinsynthesehemmung nicht gut funktioniert.
Nicht gut funktioniert,
ist, glaube ich, logisch, ne? Ja, weil das ist ja der Wirkmechanismus des Clindamycins und wenn das resistent ist, dann wird auch das Toxinprotein halt noch weiter gebaut, sozusagen. Also deswegen.
Ja.
Nee, aber genau, also das fand ich auch. Deswegen ist das aber so eine spannende, also deswegen ist es eine spannende Frage, primär eher in dem englischsprachigen Teil der Welt, ehrlicherweise nicht so sehr bei uns. Ne? Bei uns wird Clinda wahrscheinlich auch noch weiterhin
funktionieren. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Genau, und Linezolid würde man sich natürlich auch gerne noch so ein bisschen schützen als Substanz, ne? Muss man auch sagen. Ja.
Ich finde, das ist ja wirklich eine super Substanz und wir wissen ja mittlerweile auch, dass wir es auch gut bei Blutstrominfektionen geben
können. Ja, genau.
Das ist halt so eine der wenigen oralen Substanzen. Ich spare sie auch immer so richtig gerne auf.
Ja, das stimmt.
Also sozusagen zumindest im Krankenhaus, ne, wenn wir es auch vorgeben können. Ja.
Na gut.
Ja, cool.
So, was hast du denn noch mit dir gebracht?
Ja, ich hatte noch einen spannenden Vortrag auch gehört, auch in der gleichen Session wie das über Westnil, was ich gerade erzählt habe. Und zwar ging das über Tularemie, die Hasenpest. Könnten wir eigentlich auch eine ganze eigene Folge drüber machen. Das hat die Sabine Zange aus dem Institut der Mikrobiologie der Bundeswehr aus München erzählt. Okay. Und das fand ich wirklich toll. Die war auch richtig passionate und hat so richtig einen super guten Vortrag gehalten. Ach, einfach viele gute Speakerinnen und Speaker.
Ja, das stimmt.
Aber ich dachte, ich mach mal so ein paar Facts dazu, zu der Hasenpest. Der Vortrag hieß nämlich auch von Pest und Hasen. Genau, erstmal der Erreger ist ja Francisella tularensis. Und dann gibt es so zwei Unterform. Und zwar Francisella tularensis, das kommt in Nordamerikas vor oder ist so Mittel- und Nordamerika. Und das ist quasi auch Typ A, wird das genannt. Das hat eine ganz hohe Letalität, bis zu 60% Letalität, voll krass. Und dann bei uns kommt aber Francisella tularensis holarctica vor und das hat eine genauso gut wie keine Letalität oder zumindest sehr, 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 sehr viel geringer. Und das kommt in der ganzen nördlichen Hemisphäre vor, würde ich mal sagen. Also so im gesamten Europa, aber auch in Asien, Russland, aber auch in dem nördlichen Amerikas. Genau, also das sind diese zwei unterschiedlichen Erregertypen, die sozusagen formell aber beide Francisella eben sind. Deswegen werden sie so gruppiert. Und was können die jetzt für Erkrankungen machen? Wie viele von diesen Erkrankungen können sie ein ganz breites Spektrum machen? Sie können, also das häufigste ist, dass sie so ulceroglandulär sind, also dass sie so Ulcerationen machen und Lymphknotenschwellung machen können. Und je nachdem, wie die übertragen werden, können sie aber auch deutlich invasivere, also zum Beispiel pulmonale Infektionen machen, wenn man den Erreger inhaliert, zum Beispiel über Staub. Ne? Und es kann aber auch durch direkte Berührung von infiziertem Wild zum Beispiel, von toten Hasen oder sowas, deswegen der Name Hasenpest, übertragen werden. Und es kann auch noch über Vektoren und dann nämlich über Zecken übertragen werden. Das heißt, es ist so richtig, ist eigentlich eine mannigfaltige Übertragungsmöglichkeit. Und der Lehrbuch-Case von jemandem, der Tularemie bekommt, ist jemand, der ganz viel Outdoor-Sachen macht. Also der zum Beispiel Jagd als Hobby hat oder Waldarbeiterin ist oder Landwirt oder Naturliebhaberin oder so. Ne? Das sind so die klassischen Risikogruppen und das findet man in so Fallberichten auch so gut wie immer, dass jemand irgendwie engen Kontakt zu der Natur, sag ich mal, hat. Genau. Und dann gibt es eben diese verschiedenen Übertragungswege und dadurch und natürlich wie immunkompetent man ist, bestimmt sich so ein bisschen, was für eine Form man kriegt. Ne? Also wenn man jetzt Hautkontakt hat zu einem Hasen, der verendet ist oder einem Wild, was man dann irgendwie geschlachtet hat oder so, da gibt es so Fallberichte, dass ich irgendwie, wie auch erzählt, dass sich irgendwie 15 Jäger gleichzeitig an einem Stück Wild angesteckt haben oder so. Und dann gab es mal so einen Tularemie-Ausbruch gewissermaßen.
Es gab den schönsten Fall, den ich mal gehört habe, ist das, dass eine Frau einen irgendwie sterbenden Hasen reanimiert hat, inklusive Mund-zu-Mund-Beatmung und sich dann auch einige Zeit später mit Tularemie im Krankenhaus wieder gefunden hat.
Oh Gott. Oh
das
Gott,
ging
oh Gott.
Irgendwann, als Ex noch, als ID Twitter noch gut war, ging diese, das ist glaube ich auch als Case Report, oder es war wirklich wahnwitzig. Wow. Sie hat es dann auch, war auch alles dann gut am Ende, aber die ganze, also ich finde ja auch, wir Infektiologen haben einfach immer die geilsten Expositionsstories, ja, also sowas kann sich doch kein Mensch ausdenken.
Genau, aber das heißt, bei so klinischen Verlaufsformen, also bei unklaren Hautläsionen, auch vielleicht bei pulmonalen Dingen, bei wenn man irgendwie so im Rachen Geschwüre hat oder so, da lohnt es sich vielleicht auch mal ab und zu fragen, ob man engeren Kontakt zur Natur hatte und dann auch an Tularemie zu denken. Und wenn man dran denkt, dann will man es natürlich auch nachweisen. Und wie macht man das? Das kann man entweder durch den direkten Erregernachweis machen, also man kann Blutkulturen abnehmen, wenn die Leute systemisch krank sind. Man kann aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen geschwollenen Halslymphknoten hat, kann man da reinstechen und sozusagen Eiter oder Lymphknotenaspirat einschicken. Genau, und man kann Abstrich nehmen, wenn jetzt man irgendwie ein Geschwür im Mund hat oder so weiter oder sowas. Das kann man machen, also den direkten Erregernachweis daraus. Und man kann aber auch eine Serologie machen, also IgM und IgG-Antikörper. Und die scheinen auch ganz gut zu funktionieren. Die tauchen so 7 bis 14 Tage nach Symptombeginn eigentlich auch auf. Und genau, was häufig auch passiert, wenn Leute dann geschwollene Lymphknoten haben, dass auch was in die Pathologie geht. Und da sieht man dann typischerweise so Epithelialzellgranulome und halt so eine granulomatöse Entzündung. Das passt dann vielleicht auch noch so zusammen. Ne?
Ach ja.
Genau, und zu der Epidemiologie kann man sagen, dass auch das, auch die Tularemie in reinen Fallzahlen jetzt so in den letzten 20 Jahren doch auch deutlich zugenommen hat. Und auch die haben eine typische Endemie. Also die sind nicht überall gleich vorkommend, sondern vor allem in den südlichen Bundesländern. Also bei weitem am häufigsten sind Bayern und Baden-Württemberg, wo da Fälle auftreten.
Genau, und dann gibt es sozusagen so eine gewisse Grundrate, die auch ungefähr an Tularemie bei Menschen, die auch ungefähr korrespondiert mit dem Nachweis von Tularemie-Bakterien in Feldhasen zum Beispiel, als eine der Hauptwirte. Aber dann gab es auch immer wieder so Ausbruchsgeschehen, also diese Inzidenz bei Menschen hat dann immer so ein bisschen Spikes. Und da ist halt davon ausgegangen worden, dass hier jetzt wiederum die Vektoren, also vor allem die Zecken, auch eine große Rolle spielen. Und genau, bei uns ist es eben sind es vor allem die Zecken, die als Vektor da dienen in anderen Bereichen, also zum einen USA, so Nordamerika, aber auch Skandinavien und Russland und so scheinen wahrscheinlich auch Mücken, also Stechfliegen und Stechmücken, eine Rolle zu spielen. Und da ist auch der Übertragungsweg interessanterweise noch gar nicht so klar. Also es ist noch nicht so klar, ob das mechanisch ist, also ob die, weil die scheinen das nicht durch den Stich sozusagen weiterzugeben, sondern es kann gut sein, dass es einfach auch an denen sozusagen dran sitzt und die das dann, dann gewissermaßen selber so einreibt oder so, genau. Naja, dann wurde es sehr biologisch, ne, war ja eine Frau vom MIBI-Institut und dann ging es noch um die genauen verschiedenen Zeckentypen, also Ixodes und Dermacentor, sind so verschiedene Zecken, die auch ein verschiedenes Saisonalitätsprofil haben, ne, also die einen kommen sozusagen eher so im Sommer zuvor und die anderen kommen quasi all year round vor. Naja, genau, und darunter konnte man das dann so ein bisschen, darunter wird es ein bisschen abgeleitet, dass es dann ab und zu diese Spikes durch erhöhte, beim Menschen gibt, durch erhöhte Zeckenaktivität. Also das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, genau.
Cool. Okay, ja, was hast du denn noch als...
Also so. Ich hab noch zwei kleine Abstracts. Das eine habe ich auch gesehen, das fand ich einfach eine spannende Geschichte. Und das andere habe ich leider nicht gesehen, die Postervorstellung, aber da fand ich das Abstract ganz spannend. Genau, also das eine, was ich jetzt nicht gesehen habe, da kann ich tatsächlich jetzt nur das Abstract wiedergeben, aber das fand ich ganz, wie gesagt, ganz interessant. Da ist einmal geguckt worden, also es ist ja so, dass Patienten mit 3 MRGN-Besiedlung, also wir nennen uns die gramnegativen Erreger, die sozusagen gegen 3 der 4 Hauptklassen resistent sind, die werden ja weiterhin kontaktisoliert in Hochrisikobereichen. Und dazu gehört ja auch die Intensivstation. Obwohl es ein bisschen unklar ist, bringt das überhaupt was? Und natürlich ist so, die Patienten sind in Isolation, viel Materialschlacht, vielleicht, also sicherlich Nachteile für Patienten, einfach die Isolation. Und vorgestellt wurde jetzt hier die Simon-Studie, die sozusagen die Nichtunterlegenheit eines Präventionskonzeptes ohne Kontaktisolation gegenüber der Kontaktisolation gezeigt hat. Und da hat man über 4 Jahre auf Intensivstationen sozusagen einmal vorher, nachher sich angeguckt, 39 Intensivstationen, eine wahnwitzige Anzahl von knapp 160.000 PatientInnen wurden eingeschlossen. Ja, also wirklich, muss ich auch sagen. Und davon die Hälfte im Kontaktisolationszeitraum und die andere Hälfte danach. Und genau, und man muss sagen, es kam zu einem leichten Anstieg des Inzidenzratenverhältnisses, womit die Nichtunterlegenheit nicht gezeigt werden konnte tatsächlich. Und man muss aber sagen, das hat sich so ein bisschen, so wie ich dieses Abstract lese, dass insbesondere Patienten in großen Kliniken, wo Screening-Programme implementiert waren, einen deutlichen Anstieg hatten, wenn sozusagen diese Contact Precautions aufgehoben worden sind. Aber assoziierte Infektionen und Todesfälle blieben unverändert im Vergleich der Studienperiode.
Das heißt, der Outcome war einfach die Inzidenz von 3 MRGN.
Genau, die Inzidenz von 3 MRGN und die war sozusagen aber getrieben von großen Kliniken, die screenen. War das sozusagen höher nach Aufhebung der Kontakt-Precautions, aber kein Einfluss auf Morbidität und Mortalität. Und man muss auch sagen, Sie haben es dann nochmal ausgerechnet, also diese Inzidenzratenverhältnis, wenn man das mal übersetzt, war das sozusagen, entspricht das im Durchschnitt ein 3-MRGN-Fall pro Jahr pro Intensivstation. Andersrum, knapp 320 Isolationstage notwendig, um einen Fall, einen nosokomialen Erwerb von 3-MRGN zu verhindern. Und da muss man sich natürlich schon sagen, weißt du, kein Einfluss auf Mortalität und Morbidität und irgendwie 300.
Und ich würde mal andersrum sagen, das hat ja sozusagen, dass wir Leute isolieren, das hat ja nachweislich einen Einfluss, und zwar einen sehr, sehr negativen auf Mortalität und auf verschiedene Outcomes. Ne? Ja. Also von daher, finde ich eigentlich ein starkes Argument, das nicht mehr zu machen.
Genau, ne? Und also das fand ich auch, mal gucken, wie da jetzt die neue, also bei VAE war es ja dann auch irgendwann so, dass man gesagt hat, komm, klar, die sind irgendwie alle besiedelt, aber es ist jetzt irgendwie nicht so der hochmaligende Erreger. Und ne, also ich bin mal gespannt, ob das irgendwie zu einem, gerade auch wenn man jetzt steigende Resistenzraten hat, irgendwann wird das ja auch nicht mehr praktikabel sein, muss man auch ehrlich sagen.
Und ich finde, es ist auch didaktisch. Ich finde, es ist manchmal, macht ja auch, also Sprache ist ja mächtig, und ich finde, es ist auch ein Problem, dass diese deutsche Nomenklatur 3-MRGN und 4-MRGN ist, glaube ich, ein Problem, weil das ja so ein bisschen suggeriert, dass das so ähnlich ist. Ne? Ich meine, 3-MRGN, also 4-MRGN klingt gar nicht so viel mehr, ist ja nur einer mehr
als 3 MRGN.
Genau.
Und das ist aber natürlich was komplett anderes, weil bei 4 MRGN, das sind ja die, vor denen wir richtig Angst haben, weil, genau, weil das, die haben ja die Carbapenemase. Das ist sozusagen ja, der ja. Superbug am Horizont und vor denen müssen wir uns schützen. Und 3 MRGN, da geht es ja um, ja genau, E. coli mit einer Peptazresistenz und Cephalosporinresistenz irgendwie so. Das,
genau,
die kennt man, die haben ungefähr jeder Zweite. Also das ist einfach, hat nichts miteinander zu tun. Oder, naja, also 4 MRGN ist schlimm und davon müssen wir uns schützen und bei 3
genau.
MRGN.
Genau. Ich denke
reicht
auch,
halt, ja. Und das ist ja auch immer ganz wichtig, die normalen Hygienemaßnahmen, wenn die gut ja. umgesetzt werden, ne,
und sozusagen, das ist,
dann
ich,
ist das eben ausreichend.
Eher die Krux, ne? Genau, das ja, hm. genau. Und das hilft natürlich auch gegen alle Arten anderer nosokomialer Infektionen. Genau. Ja. Und der zweite ja, kurze spannend. Teil, den habe ich in einer Session gesehen. Oh, da habe ich den Namen jetzt gar nicht mehr. Na gut, also da ging's, das waren so eine Kurz-Poster-Präsentations-Session, wo so Poster in Kurzverträgen vorgestellt worden sind. Und das war ein Kollege aus Rostock, der mit so einer internationalen Hilfsorganisation ganz viel in Gaza ist und war. Mhm. Und der hat von einem Fall berichtet, wo sich ein internationaler International Staff Member, wie heißt das, internationaler Mitarbeiter, in so einem Field Hospital vorgestellt hat mit 3 Tagen Fieber, Kopfschmerzen und ja, so Allgemeinzustandsverschlechterung. Und der kam aus einer Mission aus dem Tschad, die er vorher sozusagen gemacht hat, hat dann Quarantäne gemacht, 14 Tage muss man sozusagen mhm. machen und ist dann nach Gaza und hat dort eben Fieber entwickelt. Und laborchemisch hatte er dann auch eine Thrombozytopenie und man hatte dann relativ schnell auch vermutet, dass er Malaria hatte. Und dann, weil aber Gaza als malariafrei gilt seit langer Zeit, mhm. gab es sozusagen in dieser Konfliktzone, wo natürlich die medizinische Versorgung auf ein Minimum quasi reduziert, ich möchte mal sagen, wurde, gab es keine Möglichkeit, Malaria zu diagnostizieren, sodass man also dann nochmal verlegen musste und dann hatte irgendwie jemand einen Schnelltest dabei und der andere hatte ein Mikroskop dabei. Also er hat das dann irgendwie ganz, ganz toll geschildert, wie sie sich dann so beholfen haben, quasi da diese Diagnose zu stellen. Und genau, dann haben sie noch irgendwelche Reagenzien geholt aus anderen Facilities in Südgaza und haben dann die Diagnose gestellt mit einer Malaria, Plasmodium falciparum, ungefähr 3%, und konnten ihn dann auch anfangen zu behandeln. Der hatte dann aber, glaube ich, erwähnt, nur weil irgendwie ein anderer International Worker so aus seinem eigenen Bestand noch Malaria-Tabletten dabei hatte, weil die gab es nämlich oh. auch nicht sozusagen vor Ort. So, und den haben sie dann aber raus oh. evakuiert und alles ist gut am Ende. Aber da sagt er auch nochmal, das ist natürlich ganz interessant, in so Krisengebieten, wo natürlich auch viele Hilfsarbeiter aus unterschiedlichen Einsätzen dann immer wieder zusammenkommen, ja. dass man ja, das natürlich ja. auch mitbedenkt. Also das fand ich ein ganz... Und er hat dann auch Bilder gezeigt und wie sie den dann, also das war auch schon sehr eindrücklich einfach, ne? Also das fand ja. ich auch noch einen ganz spannenden Fall. Genau.
Ja, ja. Ja, wow. Mhm.
Genau. Ja. Also das waren eigentlich so meine Highlights und genau. Also das absolute Highlight zum Ende. Kann ich vielleicht auch noch mal berichten, war, dass dann tatsächlich Brad Spellberg, the one and only, sich live um 4.20 Uhr a.m. aus Los Angeles per Zoom zugeschaltet hat.
War er sehr müde, oder?
Nee, er sah relativ frisch aus, muss man sagen. Und dann wirklich ein Feuerwerk an Catchphrases abgefeuert hat.
Ja, das glaube ich.
Also, wir kennen den ja alle, ne? Oral is the new IV und shorter is better. Und dann hat er immer gegen die IV-Pushers geschimpft. Und das war jetzt natürlich alles nichts Neues, was er erzählt hat. Aber es ist natürlich, also das war sehr entertaining, muss man sagen. Und also bottom line ist natürlich, was wir alle wissen, orale Antibiotika funktionieren genauso gut wie IV-Antibiotika. Man kann natürlich nicht alle Antibiotika oral geben. Also wenn man diese alten Studien, auf denen die ganzen Evidenz basiert, die wurde halt mit Tetrazyklin und Sulfonamid gemacht, was irgendwie sofort aus dem Blut verschwindet und deswegen auch für Blutstrominfektionen nicht funktioniert. Und seine ganzen Tabellen können wir auch nochmal verlinken. Er hat ja eine ganze eigene Website mit seinem charakteristischen gelben Schrift auf schwarzem Grund.
Die schlimmste Formatierung.
Das ist genau. Die schlimmste Formatierung. Aber ich glaube, das ist einfach so seine MO. Nein, und es war wirklich cool, weil er natürlich, wahrscheinlich hat er das zum 1000. Mal erzählt, sehr pointiert, dass wirklich alles nochmal durchgegangen ist, die Evidenz. Und man muss sagen, bottom line, es gibt weder Evidenz dafür, dass IV besser ist bei Endokarditis, ja. bei Osteomyelitis, ganz viele Infektionen. Die Daten für orale Therapie, da gibt es deutlich mehr randomisierte Studien, die zeigen, dass es besser ist. Also da, genau, aber das fand ich einen krönenden Abschluss, sehr amüsant.
Cool.
Genau.
Cool. Also. Cool.
All in all hervorragend. Nur, dass wir beim Quiz nicht gewonnen haben, hat mich sehr geärgert.
Wir haben unser Bestes gegeben.
Das stimmt. Ja, sehr gut.
Ja, super. Ja, und dann hoffe ich ja, dass wir alle Zuhörenden beim nächsten Kit auch sehen. Ne? Wollen wir noch kurz den ankündigen?
Ja, genau. Der Kit 2028 findet der statt in Berlin vom 21. bis 24. Juni mit dem KongresspräsidentInnen Julia Fischer und Leif-Erik Sander. Und da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf.
Ja.
Und ja, das wird super. Und alle kommen. Alle müssen vorbeikommen. Genau.
Super.
Ich muss sagen, Fundstücke der Woche habe ich heute nicht.
Nee, witzig, dass du sagst, ich auch nicht. Wir müssen einfach auf Elena warten, bis wir wieder.
Wir müssen aber erwarten, wenn sie wieder da ist. Genau, vielleicht findet
so
sie
sieht's aus.
Sehr gut, alles klar.
Alles klar.
So, dann moderiere ich uns jetzt mal ab. Wenn euch diese Folge des Infektsupports gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Alle drei Institutionen machen uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zu der Sendung und können deshalb auch nicht für die Inhalte der Sendung haften. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Lobeshymnen habt, schreibt uns gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.